Hast du dir mal überlegt, welche Rolle eigentlich Vermögensaufbau deiner Kunden für deinen Vermögensaufbau und für den Aufbau deines Unternehmenswertes spielen kann? Darüber habe ich heute mit Philipp Pech von Smarvestu gesprochen. Denn ja, Smarvestu ist eine KI-gesteuerte Investmentplattform, eine Vermögensverwaltung letzten Endes, mit der du ohne ja die ganzen Regulatoriken, die einem ja, Investmentvermittler, 34F-Vermittler, Wertpapierhandelsgesetz und so weiter unterliegen, ja, Vermögensaufbau für deine Kunden betreiben kannst und mit deinen Kunden gemeinsam betreiben kannst, aber natürlich auch als Vermittler davon profitierst. Und ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie Smarvestu entstanden ist, welche Herausforderungen insbesondere das erste Corona-Jahr mit sich gebracht hat und wie dieses System sich dort auch schon bewiesen hat. Das haben wir alles besprochen und am Ende wirst du natürlich auch noch erfahren, wie die ganze Zusammenarbeit laufen kann, wenn du das nutzen möchtest. Und ja, dazu hörst du jetzt hier ein, ja, ich glaube, dreiviertelstündiges Interview mit Patrick. Und dann gibt es jetzt im Januar auch noch vier weitere Kurzepisoden immer montags, ne? Die kennst du ja mittlerweile, die Powershots. Also hörst dir auf jeden Fall an. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, moin Patrick. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Moin Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir wollen mal damit starten, damit der Zuhörer auch weiß, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Lass uns mal ein bisschen über deinen Werdegang in der Finanz- und Versicherungsbranche sprechen. Also erzähl mal, wie ist es bei dir losgegangen?
Ja, also eigentlich ganz klassisch erstmal mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Ich habe in der Schule war ich immer so ein komisches Kind, habe gedacht, so, oh, Mathe finde ich spannend und Wirtschaft finde ich auch interessant. Da habe ich eben gedacht, das kann man in der Bankenwelt gut verbinden, diese beiden Themen. Und habe da dann die Liebe für die Wertpapiere entdeckt und so quasi immer weiter meinen Weg in die Richtung spezialisiert. Genau.
Ja, aber du hast wahrscheinlich dann in der Bank auch den klassischen Schalterdienst und sowas alles hinter dir.
Ja, natürlich. Also Servicebereich war dabei, die klassische Kundenberatung natürlich auch. Da war ich auch für 1,5 Jahre tätig. Habe da erst Studenten betreut vor allem. Also
Okay.
die Sparkasse Bremen hatte da eine Zeit lang ein spezielles Programm, Studentenberatung. Das war natürlich spannend, auch weil ich selber zu der Zeit noch berufsbegleitend studiert habe. Und genau, dann später die normale Privatkundenberatung. Aber eben an der Ausbildung auch alle Bereiche mitgenommen, sei es das Kreditgeschäft, die Sachbearbeitung, das Wertpapiergeschäft, also alles rund um die Bank mal kennengelernt.
Ja, okay, aber das Beratungsthema war dann nicht so dein Favorit.
Also doch auch, ich fand das total gut. Nur was natürlich als Kundenberater, man hat ganz viele Bereiche, mit denen man über die man mit den Kunden spricht. Sei es Kreditbereich, sei es natürlich auch der Anlagebereich, aber auch Zahlungsverkehr, Konto, Online-Banking. Und da wollte ich mich schon auf einen Bereich spezialisieren, einfach weil ich das Wertpapier-Thema super spannend fand. Und das war in so einer Beratung in dem Fall nicht möglich, sodass ich mich dann eher für die Fachkarriere entschieden habe dann.
Ja, okay. Was war denn das, was dich an den Wertpapieren so gefesselt und begeistert hat?
Also das ging eigentlich in der Ausbildung schon los, als wir das Thema das erste Mal hatten, Aktien und Börse. Dann habe ich mir auch in der Ausbildung schon einige Bücher gekauft, sei es jetzt von Warren Buffett oder von Benjamin Graham, die klassische Fundamentalanalyse. Also habe da schon in der Ausbildung Bücher verschlungen, fand das immer total spannend. Allein das Thema, dass sich an der Börse ja eben täglich was verändert. Also wir so eine enorme Dynamik in dem Markt haben, dass eigentlich immer was passiert, immer eine neue Bewegung im Markt ist. Das fand ich enorm spannend. Das hat mich da gefesselt. Genau.
Ja, cool. Und wie ging es dann weiter? Hast du ganz klassisch die 3 Jahre Ausbildung gemacht und dann kam der nächste Step oder wie war das bei dir?
Genau, also war ja die Ausbildung erstmal verkürzt auf 2,5 Jahre. Das war bei der Sparkasse Bremen für Abiturienten, sag ich mal, standardmäßig der Fall.
Ja.
Dann ging es eben in diese Studentenberatung, Privatkundenberatung und von da aus dann ins Portfoliomanagement, weil da habe ich eben gesagt, jetzt möchte ich meinen Traum eigentlich verwirklichen und mich jeden Tag mit Wertpapieren beschäftigen. Bin dann als Wertpapieranalyst gestartet im Portfoliomanagement und konnte mich dann ja täglich mit den Aktienmärkten, mit der Börse insgesamt auseinandersetzen. Und das hat dann ja eigentlich die Freude entfacht, im Wertpapierbereich zu arbeiten.
Ja, wie sah dein Alltag da so aus? Also wie muss man sich das vorstellen bei der Bremer?
Genau, die Bremer Sparkasse hat eine eigene Vermögensverwaltung. Und das heißt, wir haben Gelder von Kunden verwaltet, haben täglich im Team eine Anlageausschusssitzung gehabt, haben also überlegt, wo investieren wir die Gelder der Kunden. Wir haben also verschiedene Fonds gemanagt, sowohl Aktienfonds, aber auch besondere Fonds wie beispielsweise Zertifikatefonds oder auch Anleihenfonds. Und meine Aufgabe war da aber eher die, ja, die volkswirtschaftliche Analyse. Also ich habe mich mit den einzelnen Regionen auseinandergesetzt, also mit den USA, mit China, aber auch mit Schwellenländern und habe da versucht, quasi die Daten zu analysieren und daraus auch Prognosen abzuleiten. Wie entwickeln sich die einzelnen Regionen? Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt und was können wir daraus basierend für die Entscheidungen mitnehmen, wo wir die Gelder dann investieren? Also weil das ja auch eine wichtige Grundlage ist, wenn wir in einzelnen Räumen großes Wachstum prognostizieren, dann macht es auch Sinn, da Gelder zu investieren.
Ja, okay. Und dann gab es den, also du hast die Analysen gemacht und hast es dann übergeben oder warst du denn am Ende auch an der Entscheidung beteiligt?
Genau, also ich war dann im Kreis der Entscheider mit dabei, aber die Entscheidung, wir hatten dann quasi für die einzelnen Fonds Entscheider, die dann die Ausführungen getätigt haben. Das heißt, ich war eher so die vorbereitende Stelle, habe mit einem Kollegen ebenfalls ein Volkswirt quasi die einzelnen Märkte analysiert und dann haben wir auch ja, verschiedene Berichte geschrieben, sowohl für die Kunden, aber auch natürlich für die internen Abteilungen, weil das bei Sparkasse Bremen auch so gehandhabt ist, dass es eine gemeinsame Basis gibt. Also wir haben beispielsweise eine Prognose für einzelne Aktienmärkte, für einzelne Währungsräume und darauf basierend sollen sowohl die Kundengelder als auch die eigenen Gelder angelegt werden. Das war also, fand ich, eine ganz sinnvolle Sache, sodass da auch verschiedene Stakeholder im eigenen Haus Interesse an diesen Analysen hatten.
Ja, das macht ja total Sinn, ja. Also genau. Das ist ja häufig so bei Investmentfonds, die neu aufgelegt werden oder ne, wo dann halt das Fondsmanagement halt eben auch zeigt, hey, guck mal, ich bin hier selber mit 1, 2, 3 Millionen Euro investiert oder was auch immer, ne?
Ja, genau.
Das ist ja immer ein gutes Trust-Element, sag ich mal, um ja, einfach da eine Vertrauensbasis herzustellen, ne? Wenn es nur 10.000 Euro wären, glaube ich, dann wäre dieser Trust-Hebel nicht so groß, ne? Also wenn man jetzt mal eine Person als Manager nehmen oder so, ne? Aber klar, wenn ein ganzes Institut dann halt da auch mit großen Teilen drin ist, dann ja, macht es ja schon Sinn, da auch ernsthaft mit umzugehen, ne?
Genau, also vielleicht da nochmal kurz zur Klarstellung, die Sparkasse Bremen hat jetzt nicht eigenes Geld in diese Fonds investiert, aber die Analysen und die Prognosen, die wir erarbeitet haben, die waren eben auch relevant für die eigenen Anlageentscheidungen, weil eine Bank natürlich ganz andere auch regulatorische Vorschriften hat, wie sie ihre Gelder anlegen müssen, teilweise auch. Sodass da aber die Grundlage war, immer eben unsere Analysen für die einzelnen Märkte.
Genau, das wollte ich sagen, ne? Also dass du halt mit denselben Ansätzen, mit denselben Zielen halt einfach dein eigenes Vermögen verwaltest wie das deiner Kunden, ne? Das ist halt nicht halt mit zwei komplett verschiedenen Strategien da unterwegs bist und sagst, okay, da machen wir mal das und da machen wir was ganz anderes, weil wir das da besser finden oder so.
Ja, genau, das ist zum Beispiel auch, ne, wenn wir dann für einzelne Aktienmärkte dann auch beispielsweise für den deutschen Aktienmarkt eine Prognose haben, die jetzt positiv ist, dann wäre es ja auch komisch, wenn die Bank selber dann irgendwie Short-Positionen aufbaut auf genau diese Position, obwohl man den Kunden dann sagt, ja, das ist sinnvoll, in dem Bereich zu investieren. Ja. Also das sollte schon eine Stimme sein, sodass es in der Sparkasse Bremen eben verschiedene Ausschüsse gibt. Es gibt dann den Anlageausschuss und dann auch den Treasury-Ausschuss, der das Eigengeld verwaltet. Mhm. Und die basieren dann eben auch auf den Analysen, die dann in diesem gemeinsamen Anlageausschuss festgelegt wurden.
Ja, jetzt ich weiß nicht, wie intensiv du darauf antworten kannst, aber den Sparkassen, Volksbanken, also den Banken vor Ort rund um den Marktplatz wird ja häufig vorgeworfen, dass sie eben einfach nur gewisse Dinge aus dem Regal verkaufen. Kannst du diese These unterstützen oder würdest du sagen, nee, das sehe ich eigentlich ganz anders?
Also ich würde sagen, das Wichtige ist erstmal, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, das merke ich immer wieder auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass ja, du hast jetzt gerade Sparkassen, Volksbanken angesprochen, dass eigentlich Sparkassen und Volksbanken alles individuelle Banken sind. Also jede Sparkasse hat eigene Prozesse, eigene Entscheidungswege und so kann man eben gar nicht pauschal sagen, die Sparkassen allgemein gehen den oder jeden Weg. Und so ist es eben auch, dass die Sparkasse Bremen da schon ja sehr individuell unterwegs ist, weil es eben auch eine freie Sparkasse ist, also eine der wenigen freien Sparkassen. Und auch, das sieht man ja beispielsweise jetzt auch von Smarvesto-Seite, ganz eigene Entscheidungen trifft und auch oft sagt, ja, die Angebote, die da auch von der übergeordneten Organisation bereitgestellt werden, die sind vielleicht jetzt in einigen Bereichen nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen. Und da wollen wir dann eigene Produkte bereitstellen, die wir, wo wir einige Mehrwerte mit einbringen wollen.
Ja, woher kommt das? Dass also jetzt, wenn ich bei uns in Schleswig-Holstein gucke, hier gefühlt im Dreivierteljahrestakt wird hier fusioniert. erst die eine mit der anderen, dann kommt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann gibt's, also ich glaube, momentan gibt's schon nur noch irgendwie ein, zwei Bezirke und das ist irgendwie alles gefühlt eins.
Ja.
Wie hält sich Bremen da jetzt als gallisches Dorf der Sparkassen?
Ja, das hängt natürlich auch immer von der Größe ab. Also wahrscheinlich die Sparkassen, die du angesprochen hast, da guckt man natürlich bei Banken immer auf die Bilanzsumme und auch auf die Mitarbeiteranzahl. Und natürlich muss man auch sagen, durch die ganzen regulatorischen Anforderungen, die auch seitens der Europäischen Union kommen, wird das natürlich immer schwieriger, mit einer kleinen Bank, mit einem kleinen Team, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen.
Ja.
Weshalb es natürlich einen großen Druck gibt für kleine Banken, sich mit anderen zusammenzuschließen.
Ja.
Die Sparkasse Bremen ist auch in den Top 10 der Sparkassen, also hat jetzt nicht den großen Druck, irgendwie da eine Fusion oder ähnliches anzustreben, weil wir einfach eine gewisse Größe haben.
Ja.
Sodass das da in dem Bereich nicht notwendig ist.
Ja. Gibt es denn auch ähnliche großen Sparkassen noch, die auch alleine dastehen?
Genau, also beispielsweise die Hamburger Sparkasse, die HASPA, ist auch sehr individuell unterwegs und ist, glaube ich, sogar die größte in Deutschland.
Mhm.
Genau.
Ja, okay. Aber dann sind es nachher die Verbünde aus mehreren ehemaligen kleineren wahrscheinlich, die dann da oben mitspielen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Aber es gibt durchaus auch einige große Sparkassen, die auch nicht frei sind, die aber auch innovativ unterwegs sind. Deswegen wollte ich jetzt nicht darstellen, dass nur freie Sparkassen irgendwie den innovativen und digitalen Weg auch wählen, sondern auch durchaus andere Sparkassen. Aber was man eben nicht sagen darf, dass alle Sparkassen so unterwegs sind, das sehe ich an der Stelle nicht so.
Ja, erklär mal kurz den Unterschied zwischen frei und nicht frei.
Genau, also frei heißt in dem Fall, dass quasi das nicht irgendwie von irgendwelchen Gemeinden oder so gesteuert wird, sondern wirklich von einer Vereinigung beispielsweise oder von den Bürgern selber oder von irgendwelchen Unternehmensverbänden. Und da ist eigentlich so der große Unterschied, weil immer die Frage ist, wer sitzt in diesen Ausschüssen, wer trifft eigentlich die Entscheidung?
Ja.
Ist das jetzt der Bürgermeister oder ist das ein Verbund aus irgendwelchen Firmen, die da quasi mitsitzen und die auch ein Interesse haben, dass die Sparkasse in dem jeweiligen Ort, sag ich mal, auch in Zukunft erfolgreich ist?
Ja.
Genau.
Ja, okay, alles klar. Ja, finde ich eine spannende Frage, weil wir ja auch gerade wieder in Zeiten leben, wo das Wort Unabhängigkeit im Vermittlermarkt dann eingeschränkt wird.
Das stimmt, ja.
Genau, von daher war das jetzt einfach mal eine Frage, die irgendwie passte. Okay, und dann warst du in der Wertpapierabteilung, hast Analysen gemacht. Was waren die nächsten Schritte? Wie ging es dann weiter?
Genau, dann war es eigentlich auch so, also ich habe parallel dann auch mein Studium gemacht. Da habe ich mich dann auch auf das Wertpapierthema fokussiert.
Was hast du studiert?
Also bei der Frankfurt School of Finance and Management, da war es eben so, dass man da auch zum Beispiel das Modul Portfolio Management wählen konnte. Und das war dann ein diplomierter Bankbetriebswirt, den ich da gemacht habe, sodass das wirklich sehr fokussiert war auf den Banken und auf den Wertpapierbereich. Weil ich wollte jetzt quasi kein allgemeines BWL-Studium machen.
Ja.
Und genau, dann war es eigentlich, gab es zwei Möglichkeiten, die ich hatte. Das eine war eben, mich weiter in diesem Portfolio-Management-Team zu entwickeln oder auch einen eigenen Fonds zu übernehmen. Und der andere Weg war dann auch total spannend, den ich dann auch gewählt habe, zu Smarvesto zu gehen, also eine Tochtergesellschaft der Sparkasse Bremen.
Ja.
Und da fand ich eben den Ansatz total spannend, auch den KI-Aspekt mit in die Anlageentscheidung zu bringen.
Ja.
Sodass ich mich dann für Smarvesto entschieden habe, auch weil mein ehemaliger Abteilungsleiter quasi, der war gleichzeitig Geschäftsführer von Smarvesto, mit dem hatte ich und habe immer noch einen sehr guten Draht.
Mhm.
Und der hat mich dann da ein bisschen zu Smarvesto geholt quasi.
Ja, wann war das zeitlich?
Das war 2021, also jetzt seit 4 Jahren bin ich jetzt bei Smarvesto aktiv.
Ja, cool. Und Smarvesto gibt es schon seit wann?
Seit 2019 war, also die Gründung war ein bisschen davor, aber seit 2019 ist das aktive Angebot auch für alle Kunden, die sich dafür interessieren. Vorher gab es noch so eine kleine Family-and-Friends-Phase, dass man das erstmal intern ausgetestet hat in der Sparkasse Bremen. Genau.
Ja, cool. War das von Anfang an der Ansatz mit, dass KI-basierte Anlagesysteme da gebaut werden?
Genau, das war von Anfang an der Ansatz, dass wir gesagt haben, es muss doch eigentlich eine Möglichkeit geben, auch KI die Märkte analysieren zu lassen, dass wir eben nicht diesen hohen Aufwand als Menschen, als menschliches Team da reinstecken müssen, weil das natürlich ein Unterschied ist, ob wir jetzt eine KI haben, die täglich Daten analysiert. Und wir wussten auch schon natürlich 2017, als die erste Idee aufkam, dass eine KI das in Zukunft viel, viel besser machen kann. Und deswegen war das von vornherein der Ansatz. Mhm. Was man aber nicht von vornherein wusste, ist, ob das auch wirklich funktioniert. Also es war erstmal diese Testphase und dann gab es natürlich direkt mit Corona, ein Jahr nach quasi Auslieferung, den großen Live-Test, weil sowas kann man natürlich auch nicht in irgendwelchen Modellen abbilden, weil es sowas vorher nicht gab. Und das war dann eigentlich der Aspekt, der dazu geführt hat, dass wir wirklich gesagt haben, nee, das ist ein total guter Ansatz, der funktioniert auch in der Praxis und nicht nur im Backtesting, wie es ja oft der Fall ist.
Ja.
Und dann ging es eben auch los, dass wir eigene Mitarbeitende in die GmbH eingestellt haben, weil vorher war es eher so, dass Marvesto quasi aus Mitarbeitenden in der Sparkasse Bremen besetzt wurde. Und das war dann eigentlich der Anlass.
Mhm. 2017 hast du gerade gesagt, gab es die erste Idee. Ich habe gerade nicht, wann kam ChatGPT?
Das war ein paar Jahre danach, also eher so Richtung 2022.
2022, ne? Genau, ich wusste es gar nicht mehr genau. Das heißt ja, weit vor der Welle, wo KI halt, ich sag mal, gesellschaftsfähig wurde, habt ihr euch ja mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie sah das in der Zeit aus? Also wo musste man sich da bewegen, dass man da auch Informationen und so bekommt?
Also KI gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Also viele haben natürlich immer ChatGPT im Kopf und das Gefühl, dass KI erst seit 2022 erst so richtig in der Welt angekommen ist. Aber KI war auch vorher schon sehr leistungsfähig. Durch ChatGPT sind dann natürlich nochmal andere Modelle in den Markt gekommen und auch der Fokus viel mehr auf die Deep Learning Modelle. Also vorher haben wir auch bei Smarvesto ausschließlich Machine Learning Modelle genutzt, die eben eine etwas andere Struktur haben und auch anders funktionieren.
Ja.
Und auch bei uns war es so, dass ChatGPT für uns ein Anlass war, die Modelle nochmal zu überarbeiten. Also dass wir seit 2024 bei Smarvesto auch Deep Learning Modelle im Einsatz haben. Aber auch vorher waren die schon sehr leistungsfähig, muss man sagen.
Ja. Wie viele Menschen programmieren mit an Smarvesto im Hintergrund?
Genau, also wir haben quasi zwei verschiedene Abteilungen, kann man sagen. Eine Abteilung ist auch in einer Schwestergesellschaft ausgegründet, bei der Get Capital. Mhm. Die sitzen in Düsseldorf, da sitzen die eigentlichen KI-Entwickler, die also sich mit KI-Modellen jeden Tag beschäftigen, da teilweise auch in dem Bereich promoviert haben. Das sind so um die 10 Menschen, die sich damit beschäftigen. Ja. Da vielleicht auch ein Fun Fact, die beschäftigen sich zu 90% der Zeit mit KI-Modellen für die Geldanlage, aber auch mit KI-Modellen für Fußballer, dass man die Marktwertentwicklung von Fußballern vorhersagen kann.
Ach was, okay.
Also auch eine spannende Geschichte. Ja. Und die andere Abteilung, die sitzt direkt bei uns, bei Smarvesto, weil wir natürlich auch eine App bereitstellen, eine Website, also dass eher die ganzen Oberflächen gebaut werden und die Prozesse dahinter funktionieren. Aber weil das einfach ganz andere Bereiche sind, haben wir das eben in zwei Unternehmen auch sogar ausgegründet.
Das ist ja spannend. Das heißt, die großen Fußballclubs, die nutzen dann das Tool und schauen sich Spieler an, und um dann rechtzeitig reagieren zu können.
Also was natürlich bei Fußballspielern enorm spannend ist, auch wenn man sich da mal gedanklich hineinversetzt, wie viele Daten für einen Spieler vorhanden sind. Jedes Spiel sehe ich, wie viele Kilometer läuft der, wie viele Kopfbälle spielt der, erfolgreiche Dribblings, auch natürlich die Verletzungshistorien sind in allen Datenbanken hinterlegt. Und das ist natürlich eine super Ausgangslage für eine KI, da so viele Daten analysieren kann und auch versuchen kann, Muster zu erkennen und darauf basierend dann die Marktwertentwicklung zu prognostizieren. Und für so einen Verein natürlich total spannend, weil ein Fußballspieler ist natürlich ein Asset, wo ich Millionen investiere, teilweise ja heutzutage sogar über 100 Millionen.
Ja.
Und da ist natürlich spannend zu wissen, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktwert in den nächsten 2 Jahren beispielsweise um 20% fällt.
Ja.
Und das genau liefert dann diese KI. Und das wurde unter anderem vom FC Sevilla genutzt, diese Modelle, die die Kollegen entwickelt haben in Düsseldorf. Aber auch der Kicker beispielsweise nutzt es jetzt in Zukunft. Also da gibt es schon einige spannende
Für die Veröffentlichung dann einfach, also als um einfach schönere Berichte zu schreiben sozusagen, oder?
Genau, also es gibt ja auch, man kennt ja beispielsweise auch so Transfermarkt und so und sowas ist, also ich bin ja jetzt nicht im Detail drin, aber ich glaube auch, ja, der Plan auch von Kicker da auch in die ähnliche Richtung zu gehen, um da ein paar Daten bereitzustellen.
Mega spannend. Du hast gerade eben im Nebensatz gesagt, Corona-Live-Test.
Ja.
Was genau ging da ab? Also weiß ja jeder, klar, wir hatten eine ordentliche Korrektur an den Märkten, aber schilder das mal aus eurer Sicht. Also wie ist das abgelaufen?
Also das war total spannend und das war eine enorm lehrreiche Zeit auch für mich. Also das war ja 2020, da war ich noch im menschlichen Team, Portfolio-Management-Team, wo wir dann auch jeden Tag zusammensaßen und überlegt haben, was machen wir jetzt mit den Geldern? Wie nachhaltig ist diese Krise? Weil wenn du dich vielleicht auch zurückerinnern kannst, gerade in den Anfangszeiten im Februar, im Januar, war das noch so, dass alle gesagt haben, komm, das ist nicht so schlimm. Es gab schon mal SARS-CoV-1, also das war auch jetzt keine globale Pandemie, wo wir alle Grenzen dicht machen mussten und keine Ahnung, was enorme gesellschaftliche Auswirkungen auch hatte und dadurch auch wirtschaftliche Auswirkungen, sodass wir auch im menschlichen Team gesagt haben, na, so schlimm wird das eigentlich nicht. Und das war eigentlich die einheitliche Meinung auch von, ich würde sagen, 95% der Asset Manager, der Portfolio Manager. Und Smarvesto, die KI hatte Anfang April quasi ein Signal gegeben, hat gesagt, wir müssen aus allen Aktienbeständen zu 100% aussteigen und quasi nur noch in den Geldmarkt gehen. Und das war für uns schon so ein Moment, wo wir überlegt haben, so, was soll das jetzt? Also so eine extreme Entscheidung würden wir im menschlichen Portfolio-Management-Team nie treffen, sondern würden eher vielleicht die Aktienbestände reduzieren und auch ein paar sicherere Portfolio-Bestandteile beimischen, aber jetzt keinen Komplettverkauf der Aktienbestände. Weil beispielsweise auch Kunden, die eine höhere Risikobereitschaft haben, da macht man es ja eigentlich immer so, dass man, wenn dann die Bestände leicht reduziert.
Ja.
Und auch für die Kunden hatte die KI einen Komplettverkauf der Aktien vorgeschlagen. Und das hat dazu geführt, dass bei Smarvesto die Kunden zwar diese allererste Phase mitgemacht haben, also 10% oder so ging es da nach unten, aber der DAX, der S&P 500, der Eurostox, die haben ja so an die 40% in der Spitze verloren. Und da war es eben so, dass wir die 30-25% nach unten nicht mitgemacht haben, sondern dann komplett im Geldmarkt investiert waren. Und die KI dann auch, und das ist auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu unseren Wettbewerbern, wo dann ja viele Robo-Advisor in Cashlock waren, also wirklich komplett über viele Monate nicht wieder in die Aktienmärkte eingestiegen sind.
Ja.
Und das hat unsere KI auch geschafft, dass sie dann im Mai war es, glaube ich, die Aktienbestände wieder aufgebaut hat, sodass die Kunden dann auch in der Aufwärtsphase wieder zum großen Teil mit dabei waren und das hat dann auch enorm Zuschwung an Kunden gebracht und war dann auch der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, Smarvesto müssen wir eigentlich groß machen, die KI-Modelle funktionieren, weil der Aspekt eben insbesondere auf das Risikomanagement ist. Also Risiken in Krisenzeiten gut zu managen, das hat da eben enorm gut funktioniert.
Das ist ja ein entscheidender Vorteil, ne? Also ihr habt ja diese Cashlock-Falle sozusagen ist ja für euch nicht eingetreten, weil ihr dann ja risikoadjustiert auf Laufzeiten individuell wahrscheinlich halt einfach in der Lage wart, noch zu investieren und andere konnten halt nicht investieren, weil ich habe alles Risiko für einen gewissen Zeitraum einfach ausgeschöpft. Ne?
Genau, also da will ich will jetzt nicht zu detailreich werden, aber es gibt ja so einen Value-at-Risk-Ansatz, den haben eben viele anderen und bei uns haben wir halt diesen Ansatz nicht, sondern eher so einen Maximum-Drawdown-Ansatz. Also wir wollen eigentlich den maximalen Verlust, den der Kunde vorgibt, nicht unterschreiten. Und das sorgt dafür, dass wir vielleicht auch mal schneller in die Absicherung gehen, aber eben auch durch die KI-Modelle deutlich dynamischer wieder in den Markt einsteigen können.
Ja.
Das bietet aus unserer Sicht deutliche Vorteile im Vergleich zu diesem, sag ich mal, einfachen Value-at-Risk-Ansatz.
Ja, wie gehen die um? Also erklär es gerne auch nochmal, damit man das Gegenbild nochmal hat.
Genau, also da ist es eben oft so, dass die Risikomodelle dann anschlagen und sagen, der Value at Risk ist eben so ein maximaler Verlust mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Zeitraums.
Ja.
Und da ist eben oft der Nachteil, dass diese Modelle dann ja sehr langlebig sind und es schwer haben, wieder in die Märkte einzusteigen und erstmal eine lange Aufwärtsbewegung wieder da sein muss, dass man wieder in den Markt einsteigen kann. Also das ist eigentlich so der Unterschied, während die KI-Modelle, das sagen auch immer unsere KI-Entwickler, die sagen immer, die KI hat auch ein, ähnlich wie ein menschliches Gehirn, auch eine Möglichkeit zu vergessen. Also so ein Forget-Gate nennt man das.
Ja.
Also die vergessen auch die negativen Ereignisse schnell wieder und haben eben nicht diese starren Modelle, wo es lange dauert, bis man wieder in den Markt einsteigen können kann.
Ja. Was ja am Ende, ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber es könnte ja auch eine Abwärtsspirale führen. Ne? Also du fällst ab, hast Cashlock, musst warten, bis der Markt wieder sich entwickelt hat, dann steigst du wieder ein und dann hast du halt die Aufwärtsphase verpasst und es geht halt gleich wieder. Ne?
Genau, also das ist durchaus ein Thema. Also da muss man aber natürlich auch zur Ehrlichkeit sagen, also auch bei Smarvesto gab es mal eine Phase, zum Beispiel 2022. Das war für uns dann auch der Anlass zu sagen, lass uns nochmal im Bereich Deep Learning Modelle forschen. Dann ging da eben auch 2-3 Jahre Forschungsarbeit rein, dass wir die KI-Modelle trainiert haben. Weil 2022, das war auch so ein Börsenjahr, da war natürlich auch Ausbruch des Krieges in der Ukraine und eine sehr volatile Phase. Da kamen auch unsere KI-Modelle nicht so gut mit klar. Also das war jetzt, ich glaube, sogar das einzige Jahr, wo wir dann auch eine negative Rendite hatten. Genau, aber an sich haben die Modelle sonst immer super funktioniert und können eben auch dynamisch in die Märkte ein- und wieder aussteigen.
Ja, spannendes Ding. Du hast eben gesagt, das Risiko, was die Kunden eben für sich identifiziert haben, wie läuft das bei euch ab? Wie identifiziert sich ein Kunde für euch, also gegenüber euch, mit seinem Risikoprofil?
Genau, also eigentlich gibt es bei uns einen Schieberegler, der ist ganz einfach gestaltet. Der geht los bei 7% und den kann ich hochschieben bis 40%.
Also Maximalverlust sozusagen.
Genau, das ist der maximale Verlust, der dahinter steht, der quasi nicht unterschritten werden soll. Dahinter steht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, was man aber nie, ne, das ist im Wertpapierbereich klar, nie zu 100% garantieren kann. Genau, und das kann man ganz individuell festlegen. Also das ist auch ein Vorteil, den ich bei Smarvesto sehe, eine sehr individuelle Einstellung, nicht nur 4 Mustertöpfe, die da im Hintergrund stehen, sondern jedes Depot wird bei uns ganz individuell von der KI gemanagt. Also kein Topf 1, Topf 2, Topf 3, wo der Kunde nachher reingeschoben wird, sondern wenn der Kunde bei uns startet, startet er mit frischem Risikobudget quasi und ist jetzt nicht von vornherein irgendwo in nur Anleihen investiert, weil gerade der Topf 1 im laufenden Jahr schon im negativen Bereich ist.
Ja, das macht ja total Sinn. Gibt es andere Modelle am Markt, die vergleichbar agieren?
Ehrlicherweise kenne ich keins. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es eins gibt, aber ich sag mal, so wie wir unterwegs sind, dass wir wirklich diesen KI-Ansatz haben und die individuelle Depotsteuerung, also keine Musterportfolios. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, einen dynamischen Ansatz. Also wir haben keine, wenn der Kunde auch sagt, ich habe eine hohe Risikobereitschaft, dann kennt man das ja oft, dass dann einfach eine Gewichtung 80% Aktien, 20% Anleihen gemacht wird. Bei uns gibt es einen dynamischen Ansatz. Das heißt auch, Kunden, die eine hohe Risikobereitschaft haben, da kann es mal sein, wie eben in Corona, dass wir zu 0% in Aktien investiert sind.
Ja.
Und ich glaube, diese Kombination KI-Ansatz, keine Musterportfolios und einen dynamischen Ansatz, der ist, würde ich sagen, einzigartig am Markt.
Ja, ist auch, also mir fällt ja spontan auch nichts ein. Es gibt klar diese Einzelportfolio-Verwaltung in Standardvermögensverwaltung, aber dahinter steckt ja in der Regel dann trotzdem eben das, was du sagtest, diese Topfstrategie, ne? Also meistens sind ja so 3 oder 4 Strategien, die es dann irgendwie gibt, ne?
Genau.
Genau. Und okay, jetzt seid ihr ja wir sind ja hier auch in einem B2B-Podcast. Das heißt, ihr habt ja auch jetzt die Zielgruppe Vermittler für euch entdeckt sozusagen und wollt mit, oder macht ihr ja schon und wollt jetzt aber die Kooperation mit Vermittlern noch ausbauen. Warum macht ihr das und welche Strategie steckt aus eurer Sicht dahinter?
Erstmal die Frage, warum? Also warum ist aus meiner Sicht ganz klar, weil ich glaube schon, dass auch in Zukunft der menschliche Kontakt immer wichtig bleiben wird. Also viele sagen ja, und auch gerade wir müssten ja theoretisch eigentlich sagen, KI ist die Zukunft, das sagen wir auch. Aber wir glauben schon daran, dass weiterhin die Menschen Bedarf haben, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und jetzt ist es so, wir sind ein kleines Team. Wir sind natürlich insbesondere digital und online unterwegs. Und wenn jetzt jemand in München sich mit Smavesto beschäftigen möchte oder irgendwie Geld anlegen möchte, dann ist die Frage, wie erfährt er von uns? Natürlich ist das möglich aus Social Media, Online-Marketing und Co. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, ich habe meinen Finanzberater vor Ort, dem vertraue ich, ja. Mit dem möchte ich die Themen durchsprechen. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch weiterhin wichtig bleiben. Und da ist dann natürlich die Frage, wie kommen wir denn an diese Menschen, die sich vor Ort beraten lassen?
Ja.
Und deswegen ist für uns so eine Zusammenarbeit mit Maklern, Vermittlern, Finanzberatern enorm wichtig, dass wir dann auch da präsent sind.
Ja,
Deine zweite Frage habe ich gerade vergessen.
Nee, Ergänzungsfrage war, was ist so die Strategie? Das hast du jetzt gerade schon ein bisschen mit erklärt. Ja. Dann lass uns mal darüber reden, wie läuft das denn ab? Also wie kann ich mit euch kooperieren? Welche Einfallstore gibt es da?
Genau, also wir kooperieren eigentlich mit allen möglichen Partnern, sei es jetzt Banken, also wir haben auch Sparkassen, die mit uns kooperieren, andere Vermögensverwalter witzigerweise auch, die dann sagen, ja, wir haben eigentlich eine Vermögensverwaltung, wir wollen unseren Kunden aber auch noch eben diese digitale KI-Vermögensverwaltung anbieten als Add-on oder als Zusatzbaustein. Und klassischerweise die Finanzmakler, Versicherungsmakler. Und da läuft das ganz einfach. Wir machen eine kurze Kooperationsvereinbarung, die ist auch nur über 2 Seiten. Und da wird dann geregelt, wie die Verteilung läuft. Also wir geben dann auch von unserer Vermögensverwaltungsgebühr einen Teil ab. Das heißt, eine dauerhafte Bestandsprovision und keine Einmalprovision, weil wir auch denken, der Vermittler soll ja eine langfristige Partnerschaft schätzen. Ja. Und so sehen wir das eigentlich auch, dass wir sagen, ein Teil der Vermögensverwaltungsgebühr wird an den Vermittler weitergereicht. Und genau, dann kriegt jeder Vermittler bei uns so einen individuellen Link. Und wenn der Kunde dann über diesen Link kommt, dann sehen wir direkt, okay, der kommt von Heini Müller Finanzberatung. Ja. Dann speichern wir das am Kunden ab. Und dann wird das eben auch nicht mehr rausgenommen, sodass wir dann darauf basierend dann auch die Provisionen ausschütten können oder Reportings erstellen können, wie jetzt die Kundenstruktur aussieht, der Vermittler bei uns.
Ja.
Das ist eigentlich so der Ansatz.
Ja, okay. Das heißt, der Makler geht mit euch so eine Lifetime-Kooperation ein und hat, solange er diese Verbindung nicht kappt, hat er auch dann Anspruch auf die Vergütung, die da, oder auf seinen Anteil der Vergütung, der da folgt.
Genau. Und das ist auch das Schöne, was wir sehen, dass die Kunden bei uns sehr zufrieden sind. Über 60%, glaube ich, unserer Kunden haben einen aktiven Sparplan.
Ja.
Die werden auch regelmäßig erhöht und ausgebaut. Ganz viele Kunden tätigen Zuzahlungen. Und dann sorgt das natürlich auch dafür, dass die Provision beim Makler steigt, wenn die Kunden zufrieden sind. Und dadurch, dass wir auch, würde ich sagen, im Performance-Vergleichen sind wir immer sehr weit vorne, gerade in langfristigen Vergleichen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass das verwaltete Volumen weiter steigt.
Ja.
Also eigentlich relativ easy für den Makler, dass man da steigende Provisionen erhalten kann, ohne großen Aufwand da reinzustecken.
Ja, und an der Stelle kurzer Hinweis, wir werden ja noch 4 weitere Kurzfolgen jetzt im Januar 26 hier veröffentlichen, wo wir solche Sachen auch nochmal vertiefen werden, dass der Vermittler nochmal genau versteht, was kriege ich da eigentlich und wie funktioniert das alles. Ich möchte mit dir aber nochmal über den Punkt sprechen, warum generell Vermittler sich auch damit auseinandersetzen sollten, dieses Thema Vermögensaufbau zu bespielen, denn ich sehe es, ich habe halt sehr viele Sparpläne, kleine Sparpläne aus Zeiten, wo meine Kunden 20 Jahre alt waren oder so, wo teilweise auch noch nicht viel erhöht wurde oder so, aber da sind mittlerweile Depots entstanden, wo dann irgendeine Lehrerin spart halt 100 Euro im Monat und hat jetzt auf einmal 40, 45, 50.000 Euro auf dem Konto, was natürlich auch einfach den Wert meines Bestandes erhöht, die Provision steigt und so weiter, also das, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, oder Kindersparpläne, wo man sieht, dass nach 4, 5, 6 Jahren, wenn wirklich Eltern, Oma, Opas halt immer so Geldgeschenke da reinhauen, da entstehen mal schnell wirklich mittlere vierstellige Beträge innerhalb von wenigen Jahren.
Mhm.
Wenn ich überlege, mit wie viel Cash ich in mein 18. Lebensjahr gestartet bin damals, bin ich teilweise etwas neidisch auf die Kleinen.
Ja, das ist echt enorm.
Also ist ja generell ein Riesenthema eigentlich, ne?
Ja, also das ist ja, finde ich, auch das Schöne an dem Thema Vermögensaufbau. Da haben ja auch viele erstmal diesen Vorbehalt, ja, soll ich eigentlich starten? Lohnt sich das überhaupt mit 50 Euro, mit 20 Euro im Monat? genau wie du gerade gesagt hast, über die Zeit kommt ja so ein schönes Vermögen zustande, wenn man es sinnvoll anlegt und nicht einfach irgendwie auf dem Sparbuch versauern lässt.
Ja.
Deswegen ist das Thema, finde ich, enorm wichtig. Da kommt natürlich auch das Thema Finanzbildung mit rein, wo wir in Deutschland, glaube ich, auch im europäischen Vergleich jetzt nicht so gut aufgestellt sind.
Ja.
Und was ja eigentlich deutlich wachsen sollte, da setzen wir uns auch für ein. Das ist unter anderem ein Plan, das kann ich hier, glaube ich, schon mal droppen, dass wir im nächsten Jahr auch planen, in der Smarvesto-App so eine Education-Plattform zu integrieren, also okay, wo man sich einfach über Aktien, über ETFs informieren kann. Und dass wir damit auch versuchen, die Finanzbildung zu fördern, weil das enorm wichtig ist.
Ja. Ja, total. Und wie gesagt, gerade für den Vermittler, dieser langfristige Aufbau von Bestandswerten, ne? Das ist schon krass. Und ja, das Spannende ist ja eben auch, wenn ein Vermittler dazwischen ist, ist, glaube ich, auch für den Kunden die Hürde nochmal größer, dieses Geld auch vorzeitig anzufassen.
Ja, das stimmt.
Weil man sich quasi vor einer Instanz mehr sozusagen rechtfertigen muss als nur vor sich selbst. Von daher ist man, glaube ich, als Vermittler wirklich einfach ein guter Ansprechpartner für langfristigen Vermögensaufbau eines Kunden. Klar, es gibt die Ausnahmen, die halt alles alleine regeln können, aber ich glaube, die Masse ist dann nicht so konsequent und würde den ETF-Sparplan dann einfach regelmäßig mal wieder angreifen für was auch immer.
Genau.
Ja. Und
darf ich nochmal einmal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, der mir gerade einfällt? Ja. Und weil du eben auch sagtest, dieser Vermögensaufbau, das regelmäßige Sparen, das ist eben auch ein Punkt, der spricht für mich eben für diese dauerhafte Bestandsprovision, weil viele Vermittler, das merke ich auch in Gesprächen, oder einige sind immer noch darauf aus, ich will eine Einmalprovision, ich will direkt daran was verdienen.
Ja.
Das wirkt natürlich im ersten Moment erstmal sehr attraktiv, wenn ich sage, ich vermittle jetzt 10.000 Euro an Smarvesto und kriege dafür eine Einmalprovision. Aber da glaube ich auch, dass sich die Vermittler nachher eher drüber freuen auch und dass auch da aus Vermittlersicht im langfristigen Blick lohnenswerter ist, diese Bestandsprovision, wenn ich einmal mir Bestände aufbaue, diese dann eigentlich, ja, ich muss sie ja gar nicht verwalten, weil das macht dann Smarvesto in dem Fall.
Ja.
Ich muss natürlich meinen Kontakt zu den Kunden halten, aber habe da keinen Aufwand mehr mit und verdiene da dauerhaft dran. Also wir sehen auch einige Vermittler, die versuchen, sich einen Kundenstamm aufzubauen, einige Kunden auch zu uns vermitteln und dann eigentlich davon ja so eine Nebeneinkommensquelle zu haben, wo ich dann alle 3 Monate meine Provision erhalte. Also das sehen wir auch bei vielen, dass sie das total klug auch machen, auch aus unserer Sicht.
Ja, ja, total. Und du hast ja, ich sag mal, viele heutzutage, oder was heißt heutzutage, es war schon immer so, aber jetzt gerade, weil halt eben die Boomer-Generation ja jetzt in Masse Richtung Ruhestand drückt, ist natürlich dieses Thema Nachfolge bei uns im Vermittlermarkt auch gerade einfach massiv präsent.
Ja.
So, und da würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, wenn du halt zusätzlich zu deinem Versicherungsbestand noch einen großen Investmentbestand hast, wo du ja auch super dann die Cashflows sozusagen abdiskontieren kannst und ziemlich genau prognostizieren kannst, was kommt da. Mhm. Also ich behaupte auch mal, dass ein Depot, ein Kundendepot, was jetzt vielleicht 10.000 Euro aufwärts ist, wahrscheinlich eine längere Lebensdauer hat als eine Kfz-Versicherung oder eine Haftpflichtversicherung, ne, die vielleicht dann doch alle 3 Jahre mal geswitcht wird. Und wenn du es dann nicht mehr bist, dann ist der Vertrag halt aus dem Bestand raus. So, und ich glaube einfach, dass das ein guter Hebel ist, eben den Wert seines eigenen Maklerunternehmens einfach zu weiter nach oben zu schieben. Ne?
Definitiv. Was da auch nochmal, auch vielleicht kurz zur Einordnung, also bei uns ist eben auch das so ein Tippgebermodell, also der Makler vermittelt die Kunden an uns, hat aber keinerlei Verpflichtungen oder irgendwelche regulatorischen Aufwände, was jetzt die WPAG-Geschichte angeht, also Geeignetheitsprüfung und so weiter. Das liegt komplett alles bei Smarvesto. Und was wir auch bei einigen Maklergruppen sehen, also es gibt ja auch einige, die haben ein Team von 10, 12 Leuten, die sagen dann, ja, wir vermitteln den Kunden an Smarvesto, aber dann hat der Kunde ja gar keinen Wiedererkennungswert und sieht einfach nur noch Smarvesto. Da machen wir auch solche Co-Brandings, das möchte ich auch nochmal an der Stelle erwähnen.
Ja.
Also, dass eben auch das Makler-Logo jederzeit sichtbar ist in der Smarvesto-App, dass zum Beispiel der Berater auch als Ansprechpartner in der Smarvesto-App angezeigt werden kann. Also es ist nicht so, dass man den Kunden jetzt komplett verliert, wenn man den jetzt zu Smarvesto vermittelt. Das sehen wir auch, das kommt sehr gut an bei den Maklern.
Ja, ist ja auch im Versicherungsbereich selten. Also gerade wenn du über Pools und sowas arbeitest, dann hast du ja auch nicht immer dein eigenes Logo auf der Police, ne? Sondern meistens oder häufig steht halt einfach denn der Pool da, weil es technisch nicht anders geht. Von daher, und am Ende hängt das ist ja das, was du vorhin eingangs sagtest, als es um die Frage ging, warum mit Vermittlern, ne? Weil du sagst, okay, der Mensch spielt weiter eine Rolle und das ist ja genau da auch dasselbe Thema. Wenn du Fire and Forget machst und sagst, okay, ich vermittle und kümmere mich dann auch nie wieder um den Kunden, dann ist klar, dass der also dann wird er auch mit Logo in der App, wird er halt irgendwann nicht mehr wissen, wer warst du eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja. Und also da gehört ja schon auch eine laufende Bindung dazu, die man ja auch heutzutage super über Social Media und über sonstige automatischen Kommunikationstools einfach sehr smart erledigen kann. Ja, cool. Nochmal der Hinweis, also wir werden ja viele Punkte, auch das Thema White-Label-Lösung und so weiter, werden wir alles mit deinem Kollegen Philipp in den Kurzepisoden nochmal etwas vertiefen, die jetzt jeden Montag folgen über den Januar. Und ja, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall jetzt mal einen guten Rundumschlag gemacht und mal gezeigt, was hinter Smarvesto steckt, inklusive auch der Persönlichkeiten. Ich glaube, das war sehr gut für den einen oder anderen Hörer und bin gespannt, wie es für euch weitergeht. Hast du noch einen offenen Punkt, wo du sagst, den würde ich gerne noch loswerden?
Einfach vielleicht noch mal das Thema, warum aus meiner Sicht auch in Zukunft eine KI super sinnvoll ist, auch im Vergleich zu so normalen Portfolio-Management-Teams oder Asset-Managern. Also was ich auch bei unseren Kunden, bei mir selber, beim Anlageverhalten immer wieder sehe, ist das Thema Emotionalität.
Ja.
Dass die Emotionalität uns bei unseren Anlageerfolgen oft im Weg steht. Es gibt auch ja das Thema oder den Forschungsbereich Behavioral Finance in der Finanzmarkttheorie, wo es ja eigentlich heißt, oft es gibt einen Homo economicus und der entscheidet rein rational, aber so ist es ja nicht in der Praxis. Und da gibt es immer wieder Denkfehler, Biases nennt man das ja auch, die da dafür sorgen, dass wir viel Entscheidung treffen. Beispielsweise nenne ich einfach mal zwei Themen, die Verlustaversion, also dass Verluste vom Gefühl her deutlich schwerer wiegen als Gewinne in gleicher Höhe.
Ja.
Das sorgt dafür, dass ich tendenziell eher Aktien verkaufe, die gerade im Gewinn sind, also die irgendwie in letzter Zeit gut gelaufen sind. Und Aktien, die im Verlust sind, die verkaufe ich nicht. Die behalte ich manchmal ewig. Und das führt im Extremfall dazu, dass ich nur noch Verliereraktien im Depot habe, weil die, keine Ahnung, die Bayer-Aktie wird sich schon irgendwann wieder erholen. Die habe ich jetzt seit 15 Jahren im Depot. Und da traue ich mich nicht, auf den Knopf zu drücken, weil ich dann den Verlust realisiere. Dabei hätte es ja vielleicht eine bessere Entscheidung sein können, das Geld dann doch neu zu allokieren. Und da gibt es eben ganz viele Biases, die so eine KI nicht hat, weil sie rationale und rein quantitative Entscheidungen trifft. Und das finde ich immer wieder spannend. Ein zweiter Aspekt, den ich da immer wieder sehe, den Anker-Effekt. Also auch bei meinen Freunden immer wieder, die sagen, ja, die Aktie, die hat ja mal 500 Euro gekostet, jetzt kostet sie nur noch 100 Euro.
Ja.
Ist ja ein Schnapper, die erholt sich ja schon wieder. Aber die muss sich ja verfünffachen, um wieder den alten Wert zu erreichen. Ja. Und ob das denn jetzt eine gute Entscheidung ist, immer diese Aktien zu kaufen, die deutlich an Wert verloren haben, ist also eine andere Frage. Und da gibt es ganz spannende Effekte. Es gibt, glaube ich, 10 bis 15 Biases, die man so kennt, die auch wissenschaftlich untersucht sind. Und das ist auch ein Aspekt, wo wir sagen, da hast du mit Smarvesto eigentlich einen guten Partner, der auch dafür sorgt, dass oder dich selber davor schützt, dass du solche Fehlentscheidungen nicht triffst.
Ja, finde ich super smart, weil du hast es ja jetzt im Vermittlergeschäft auf beiden Seiten. Ne? Also du hast den Kunden, der halt emotional reagiert. Du hast den Vermittler, der es häufig dann vielleicht auch tut. Oder eben gar nicht. Ne? Das ist halt eben auch das Problem, was man, finde ich, häufig sieht. Und ja, so hast du halt, du schlägst einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe, ne? Weil du halt eben diese Emotionalität rausnimmst, aber auch die Rationalität halt ganz bewusst halt nochmal deutlich pusht. Ne? Also auch dieses antizyklische Handeln und so weiter. Weil machen wir uns nichts vor, in den Einzeldepots, die von Vermittlern so mal nebenbei vermittelt werden, da würde ich jetzt mal behaupten, ist die, und das hat mir auch mal jemand bestätigt, der bei einer großen Plattform arbeitet, dass die Interaktion, also die Bewegung auf solchen Depots sind halt teilweise jährlich gar nicht zu messen, weil es keine gibt. Also es wird halt dann eingerichtet, das Depot, und dann ist gut, ne? So, ja. Ist ja vielleicht auch irgendwann mal ein guter Ansatz gewesen. Und wahrscheinlich, wenn man einfach einen globalen Aktienfonds nimmt oder so, dann ist das vielleicht auch immer noch eine Strategie, die funktionieren kann. Mhm. Aber wenn man zwischendurch halt einfach mal, wie jetzt in dem Corona-Beispiel, 10 anstatt 30 oder 40% Verlust macht, dann erarbeitet man sich damit ja einfach einen riesen Vorsprung hinten raus, ne?
Ja, und insbesondere, also bei dem Aspekt, was du gerade gesagt hast, Buy and Hold finde ich auch an sich eine sinnvolle Strategie. Also es kann auch total sinnvoll sein, nur die Frage ist immer, wie lange halte ich das teilweise auch aus? Also ne, ja. Wie lange bleibe ich denn in so eine Aktie investiert? Und es gibt ja immer die schönen Beispiele, hätte ich mal in Apple investiert, hätte ich mein Vermögen ver-x-facht. Die Frage ist, wärst du durchgehend dabei gewesen oder hättest du nicht irgendwann gesagt, gut, der Gewinn ist jetzt so, den muss ich jetzt realisieren.
Ja.
Da kommt wieder diese Verlustaversion auch als Thema.
Ja.
Und ja, da sehen wir einfach immer, es kann auch sinnvoll sein, das wirklich an so einen Vermögensverwalter abzugeben, wie es Marvesto, und dann eben auch die Emotionalität rauszunehmen und rein rational zu investieren.
Ja, cool. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir das Kapitel hier. Ich danke dir für deine Ausführung und freue mich auf die weiteren 4 kurzen Folgen, die jetzt noch montags kommen, und wünsche euch 2026 viel Spaß, viel Erfolg, und alle Vermittler, die jetzt hier zugehört haben, bis hierhin sowieso erstmal Dankeschön fürs Dranbleiben, und wer jetzt mit Patrick ins Gespräch kommen will, der kann in die Shownotes schauen, da werden wir Kontaktdaten hinterlegen, und ansonsten natürlich einfach bei Smarvesto auf die Webseite schauen. Und dann kommt man auch mit euch in Kontakt.
Genau, super. Vielen Dank, Thorsten, für die Einladung. Hat mir viel Freude bereitet. Und allen einen guten Start in das kommende Jahr.
Den haben wir hoffentlich alle. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.